Es ist Juli 2009. Auf einer Bühne in der Universität von Oxford steht Chimamanda Ngozi Adichie. Im Rahmen einer offiziellen TED-Konferenz hält sie eine ikonische Rede. The Danger of a Single Story. Die Gefahr der einen Geschichte. In ihrem Vortrag erklärt und warnt sie, dass wir ein kritisches Missverständnis riskieren, wenn wir nur eine einzige Geschichte über eine andere Person oder ein anderes Land hören. Adichie weiß, wovon sie spricht. Zum einen hat sie als Autorin das Geschichtenerzählen zu ihrem Beruf gemacht. Und zum anderen ist sie in einem Land geboren und aufgewachsen, über das in westlicher Berichterstattung häufig nur einseitig und in negativ geprägten Stereotypen berichtet wird. Nigeria. Geschlechterungerechtigkeit, Hunger, Korruption, ethnisch-religiöse Konflikte und vielfältige Gewalt – all das gibt es in Nigeria. Aber das ist nur eine Geschichte. Oder wie Adichie es in ihrem TED-Talk formuliert, die eine Geschichte schafft Stereotypen. Und das Problem mit Stereotypen ist nicht, dass sie unwahr sind, sondern dass sie unvollständig sind. In Deutschland hören und lesen wir häufig nur die eine Geschichte über Nigeria. Aber es gibt auch noch viele andere. Woher nehmen nigerianische Frauen ihre Kraft, mit den Widrigkeiten ihres Alltags umzugehen? Wie gelingt interreligiöses Zusammenleben? Wie erlebt man das Land als evangelische, landeskirchlich geprägte Pastorin in Abuja? Und was hat all das mit Mission zu tun? Darüber spreche ich mit Anna Küster, Pastorin der Evangelischen Auslandsgemeinde Nigeria, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stünkel. Hallo Anna Küster, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für Mission nehmen.
Sehr gerne, Frau Stünkel. Ich freue mich nämlich auch sehr, von Nigeria zu berichten. Denn nicht ohne Grund bin ich ja in diesem Land nun schon 5 Jahre fast.
Das ist total spannend. Ich freue mich auch super darauf, dass Sie mir ein bisschen was über Nigeria erzählen. Wir sind ja nun 2 weiße Frauen, die sich über Nigeria unterhalten. Trotzdem, dadurch, dass Sie jetzt dort Auslandspfarrerin ja sind, haben Sie ja auch ein bisschen Einblick gewonnen. Und da freue ich mich sehr, dass Sie mich da teilhaben lassen. Und dann frage ich Sie auch gleich, wenn wir in Deutschland in den Medien etwas über Nigeria erfahren, dann sind diese Berichte ja häufig von Stereotypen und auch negativen Narrativen dominiert. Wie stellt sich Ihnen denn das Land dar, in dem Sie seit 2020 als Auslandspfarrerin leben und arbeiten?
Als extrem vielfältig. Also wirklich. Wo ich aber denke, ist ja auch kein Wunder. Nigeria ist ja ein riesengroßes Land. Es sind über 220 Millionen Menschen, die hier leben. Es sind über 250 unterschiedliche Sprachen, Ethnien. Also es ist ein extrem vielfältiges Land. Und deswegen bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie gesagt haben, dass wir als 2 Europäerinnen weißer Hautfarbe beginnen dieses Gespräch. Also dass unser Hintergrund ja wahrscheinlich uns auch eine ganz andere Brille gibt. Und da wäre ich auch schon sofort bei Chimamanda Adichie, die ich auch gerne gleich zu Anfang zitieren würde, diese große nigerianische Schriftstellerin, die wahrscheinlich einigen bekannt ist durch ihren Roman Amerikaner, aber vielleicht auch durch ihren TED-Talk The Danger of a Single Story, also die Gefahr der Vereinfachung.
Die Infos zu den Büchern und den Link zum TED-Talk von Chimamanda Ngozi Adichie packe ich in die Shownotes.
Und sie beginnt ja damit, dass sie sagt, dass sie ist wohlbehütet groß geworden in einem Professorenhaushalt. Und sie erzählt, wie ihre Mutter immer gesagt hat, dass Fide, ihr Hausangestellter, sehr, sehr arm wäre. Und immer wenn sie das Mittagessen nicht aufgegessen hat, hat die Mutter immer gesagt, Fide wäre glücklich über dieses Essen, denn Fide und seine Familie haben kaum was zu essen. So war ihr Bild von Fide immer ein sehr, sehr armer junger Mann. Und irgendwann ist sie dann gemeinsam mit ihrer Mutter mal in das Heimatdorf von Fide gefahren. Und da kam Fides Bruder auf sie zu und überreichte ihr einen wunderschönen Bastkorb. Und sie erzählt von dieser Geschichte, weil sie gesagt hat, das ist sie auf einmal ganz erstaunt gewesen, wie jemand, der in sie abgespeichert hatte, als jemanden, der sehr, sehr arm ist, so was Schönes produzieren kann. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Blick, auch wenn wir auf Nigeria gucken, dass wir auf die Vielfalt gucken und nicht nur mit unseren Augen, sondern dass wir uns einlassen auf die Geschichte von Menschen, auf vielleicht eine sehr vielfältige Geschichten, vielleicht auch fremde Geschichten, vielleicht auch Geschichten, wo wir erstmal denken, was ist das denn? Aber uns einfach drauf einlassen mit offenen Ohren und auch Augen, denn das wäre mir wichtig.
Da kommt ja auch schon ein bisschen was raus, das, was in Nigeria ja viel ist, dass es quasi ein sehr armes Land ist, aber auch ein sehr reiches Land. Und das ist auch in die Bevölkerung sich reinträgt. Ich glaube, das können wir uns kaum vorstellen, wie unterschiedlich und wie divers tatsächlich Nigeria an der Stelle ist.
Genau. Und das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber was ich hier halt einfach erlebe, ist halt in dieser Vielfalt auch, ja, es gibt Armut, aber es gibt auch einen ganz großen, wie soll ich das sagen, eine Kreativität, mit der Armut umzugehen. Also ich benenne jetzt zum Beispiel mal, also Reverend Igler, eine meiner lutherischen Theologenfreundin, die aus dem Norden kommt und viel aus einem eher ländlichen Gebiet und nun hier lebt, auch in Abuja. Zwei Gemeinden gegründet hat, wirklich durch Haus-zu-Haustür-Besuche und dann eine Gemeinde gegründet hat und nicht nur eine Gemeinde gegründet hat, sondern nebenbei sich dann noch überlegt hat, ich komme aus dem Norden und Schulbildung ist so wichtig. Und es gibt gerade im Norden häufig auch weniger Schulen. Und sich dann gesagt hat, und gerade deswegen möchte ich gerne was abgeben von den Chancen, die ich hatte, jetzt hier nach Abuja zu kommen, Kirchengemeinden zu gründen und hat deswegen noch nebenbei, und das kann man jetzt ja nicht sehen sozusagen, ich setze es in Anführungsstriche, weil ich finde es so beeindruckend, noch nebenbei jetzt eine Schule gegründet hat und hier auch wieder was ich einfach für muslimische und christliche Kinder. Und hier sehen wir doch schon wieder, unser Blick auf Nigeria ist ja auch häufig geprägt durch, und das ist wahr, es gibt hier Auseinandersetzungen, aber es gibt auch viel Miteinander zwischen den Religionen, weil das ist auch was für Nigeria, also Sie merken, ich sprudel, weil ich Nigeria so ein vielfältiges, interessantes Land finde. Nigeria ist auch ein hochgradig religiöses Land. Also jeder würde von sich sagen, I live in God's own country. Das sagen sowohl die Muslime als auch die Christen.
Und was hat Sie persönlich bewogen, dass Sie die deutsche Gemeinde, die deutsche evangelische Gemeinde in Nigeria übernehmen? Wollten Sie auch in dieses God's own country?
Ich glaube, mich hat eine große, große Neugier getrieben. Nun muss ich sagen, ich habe auch schon längere Zeit in Südafrika gelebt. Also, dass ich zwar nicht Südafrika, ist ja auch ein großes Land, noch nicht wie meine Westentasche kenne, aber ich glaube, da kenne ich mich jetzt schon ein bisschen gut aus. Ich habe dort studiert, ich habe dort als Pastorin gearbeitet, ich habe meine Seelsorgeausbildung gemacht und nun war von großem Interesse für mich, auch mal ein neues Land kennenzulernen. Und dann auch gerade Nigeria in seiner Vielfalt, sowohl der Frömmigkeit, der Sprachen, der Kultur. Und ja, ich muss auch schon sagen, ich hatte ja auch gehört von Nigeria als das Land, wo Boko Haram ist.
Okay, was genau ist Boko Haram? Hintergrundcheck. Boko Haram ist eine islamistische Terrorgruppe, die vor allem im Nordosten Nigerias aktiv ist. Der Name bedeutet sinngemäß, westliche Bildung ist Sünde. Die Gruppe kämpft gegen den Staat Nigeria und will einen sogenannten Gottesstaat errichten, in dem das islamische Recht, die Scharia, gilt. Seit vielen Jahren verbreitet Boko Haram Angst und Schrecken durch Anschläge, Entführungen und Gewalt, besonders gegen Schulen, Kirchen und Dörfer. Für noch mehr Infos klick auf die Links in den Shownotes.
Wo es die E-Mail-Scanners gibt.
E-Mail-Scammer sind BetrügerInnen, die per E-Mail versuchen, Menschen hereinzulegen. Oft geben sie sich als seriöse Personen oder Organisationen aus, zum Beispiel als Bank, Paketdienst oder Hilfsorganisation. Ziel ist es, an Geld oder persönliche Daten zu kommen. Typisch sind gefälschte Links, falsche Rechnungen oder rührselige Geschichten, die zum Spenden auffordern. Grüße gehen raus an den vermeintlichen nigerianischen Prinzen, dessen Geld leider momentan eingefroren ist und der auf unsere finanzielle Hilfe zählt. Infos, wie du potenzielle Betrugsmails erkennst und wie du dich anschließend richtig verhältst, verlinke ich in den Shownotes.
Aber ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das die einzige Geschichte sein soll, die dieses große, facettenreiche Land zu erzählen hat. Und ich muss sagen, ich bin dankbar. Eigentlich wäre die Zeit nur 3 Jahre gewesen, aber jetzt habe ich auf 6 Jahre verlängert, weil das Land mich einfach fasziniert.
Sie haben eben von Ihrer Reverend-Freundin erzählt, die Gemeinden gegründet hat. Sie haben die Gemeinde übernommen. Da frage ich mich jetzt, gibt es Schnittpunkte? Wer kommt zu Ihnen in die Gemeinde? Also gibt es Schnittpunkte zu nigerianischen ChristInnen? Und wie wirken denn Sie und die Gemeinde vielleicht in Ihr Umfeld hinein?
Also hier kann ich gleich wieder sagen, die Gemeinde, die deutsche, ist auch die deutschsprachige, ist auch extrem vielfältig. Wir haben Menschen, die für die Botschaften arbeiten, die deutschsprachigen, also die Österreicher, die Deutschen und auch die Schweizer. Wir haben Menschen, die für unterschiedliche politische Institutionen arbeiten oder für NGOs. Und wir haben, und das finde ich auch das Interessante, die sogenannten Niger Wives. Das ist ein feststehender staatlicher Term für ein Visum für Frauen aus der ganzen Welt, die mit Nigerianern verheiratet sind und aufgrund dessen ein Visum und auch zum Teil eine Arbeitserlaubnis bekommen haben. Deswegen steht dann bei denen auf der Green Card als Occupation Beruf Niger Wife. Und davon haben wir auch einige bei uns in der Kirchengemeinde, manche 5 Jahre im Land. Aber wir haben auch einige, die schon seit 30 Jahren hier im Land sind und sich auch gar nichts anderes vorstellen können. Und für mich ein großer Schatz sind, die berichten können von dieser vielfältigen Geschichte Nigerias. Von der Unabhängigkeit bis hin zu dem großen Ölvorkommen bis hin zu jetzt.
Nigeria wurde am 1. Oktober 1960 unabhängig. Erdöl wurde 1956 entdeckt und ab 1958 wurde mit der Förderung begonnen. Ein Link für mehr Infos zu Nigeria packe ich in die Shownotes.
Was ich daran auch spannend finde, ist halt anhand dieser Gemeinde diese Vielfältigkeit der Menschen, die Vielfältigkeit der Milieus und dass wir als Gemeinde einen Ort bieten, wo Menschen kommen können, die sehr unterschiedlich sind in ihren Interessen, in ihren finanziellen Hintergründen und trotzdem eine Gemeinsamkeit haben, dass sie gemeinsam deutschsprachig Gottesdienst feiern wollen. Und Sie haben gefragt, wie wir auch mit anderen Kirchen, also wie wir ökumenisch tätig sind.
Genau, wenn Sie es sind.
Ja, sind wir nämlich sehr, weil wir nämlich, und das finde ich heute auch das Spannende, weswegen ich hierher gekommen bin, wir sind eine Gemeinde im Aufbruch. Und ich glaube, das ist Kirche ja auch gerade in Deutschland. Ich glaube, wir sind ja gerade unter die 50% gesunken.
Ein Link zur aktuellen Entwicklung der Kirchenmitglieder findest du in den Shownotes.
Einfach einmal zu gucken, was macht Kirche, was macht Gemeinde aus? Und hier, wir haben wenig Geld, wir haben kein Kirchengebäude, wir sind irgendwie, ja, wir sind Gemeinde unterwegs. Und das bedeutet halt auch, dass wir kein Kirchengebäude haben und das gefällt mir sehr. Wir haben in Lagos zum Beispiel längere Zeit im Goethe-Institut Gottesdienst gefeiert. Sogar 2-mal waren wir bei der Deutschen Bank eingeladen. Also höchst interessante Kooperationen finden statt. Und hier sind wir halt eng verbunden mit der EYN Church. Das ist die Gemeinschaft der Geschwister in Nigeria, eine Brüdergemeinde, die aus Deutschland nach Amerika und von Amerika dann Missionare nach Nigeria gesandt hat. Mit der sind wir sehr eng verbunden, als auch mit der lutherischen Kirche, weil ich ja von Hause aus der Hannoverschen Lutherischen Landeskirche angehöre. Und wir teilen uns nicht nur die Kirchengebäude, sondern es gibt auch Kanzeltausch, was ich immer toll finde, wenn ich dann nämlich auch mal predigen darf vor den Massen sozusagen, vor den Massen der Lutheraner oder der EYN-Kirchengänger. Und ich finde, es hat ja auch immer etwas Bestätigendes, was ich auch versuche in meiner Gemeinde manchmal, dass ein freudiges Amen oder Halleluja manchmal auch ganz schön wäre, wenn ich einen guten Gedanken gesagt habe. Also das macht mir irgendwie große Freude, auch im Austausch zu sein. Und manchmal kommt auch Reverend Gabriel und predigt dann bei uns, aber dann predigt er halt auf Englisch. Aber das macht ja keinen Unterschied. Also wir müssen ja alle Englisch sprechen können.
Englisch ist ja auch offizielle Landessprache, wenn ich das richtig erinnere, ne?
Ja.
Genau. Das ist wirklich witzig, dass sie das sagen, wenn also die deutsche KirchgängerInnen oder gerade auch lutherische stehen immer im Verdacht, dass sie ja sehr spröde und so ein bisschen zurückhaltend sind. Und das ist tatsächlich bei ihnen in der Gemeinde auch so, in der, die sie hauptsächlich betreuen.
Nein, das ist ja auch das Interessante an dieser Gemeinde. Wir haben so unterschiedliche Strömungen. Wir haben, wie Sie gesagt haben, die Chosen-Frozen-Landeskirchler, um es jetzt überspitzt zu sagen, wie ich, die dann manchmal etwas irritiert sind, wenn jemand jetzt klatscht. Aber wir haben auch, im Klischee zu bleiben, die Freikirchlichen, die mehr Charismatischen. Also wir haben sämtliche Strömungen bei uns auch im Gottesdienst. Und das erlebe ich halt auch als eine sehr große Bereicherung, genauso wie den Austausch mit meinen theologischen Schwestern, mit denen ich ja einmal im Jahr eine Konferenz habe und wir uns auch einmal im Monat treffen, einfach zum Austausch. Und muss ich sagen, genau, ich habe ja gesagt, diese Gefahr der Vereinfachung of the single story, für mich zum Beispiel das Gebet hier eine ganz andere Bedeutung erlangt hat in der Frömmigkeit. Also es gibt fast, man möchte sagen, eine Vielfalt. 7 unterschiedliche Gebetsformen hat mir Sister Edna, das ist eine meiner theologischen Freundin, erklärt, die ich da auch als ganz große Wertschätzung für sie habe, weil ich mich manchmal so etwas verloren fühlte in dieser großen Frömmigkeit, in den unterschiedlichen Gebetsstilen. Und zum Beispiel das Geistgebet. Das Geistgebet ist ein Gebet, wo der Heilige Geist dann auf einmal in Bewegung in der Sprache übereinkommt. Einfach meine persönliche Beschreibung des Ganzen, dass es wirklich wie so ein in Trance fallen ist. Und ich finde, das hat was, also für mich, was unheimlich Intensives, Berührendes, wie ich auf einmal durch dieses kontinuierliche Sprechen in eine Bewegung komme und in eine Beziehung zu meinem Gott, die viel größer ist als das, was ich mit meinem Ratio begreife. Mhm. Und zum Beispiel diese Form des Gebetes finden dann auch bei uns in der Kirchengemeinde statt, weil manche halt unserer Kirchenmitglieder auch aus diesem Hintergrund kommen.
Das klingt so ein bisschen so, vielleicht ist es auch doch noch was anderes, aber ich habe sofort jetzt gerade das Bild, was ich als Zungengebet kennen würde. Geht das in die Richtung, was Sie gerade beschrieben haben?
Ja, es könnte in die Richtung gehen, aber ich glaube, es ist noch viel mehr oder es ist eine andere Form des Gebetes. Das Zungengebet, in meinem Verständnis, wird ja dann häufig auch transkribiert oder von jemandem übersetzt, wohingegen dieses Geistgebet wirklich nur in einer Beziehung zu mir und meinem Gott ist und es wird nicht übersetzt. Mhm. Oder zum Beispiel auch das prophetische Wort, der Zuspruch. Also Nigeria in all seiner Vielfalt, aber was alle drauf haben, ist immer wieder dieser Satz, by the grace of God. Mhm. Also ich gehe jetzt einkaufen, by the grace of God. Ich schreibe morgen mein Examen, by the grace of God. Mhm. Also alles, was ich erlebe, in die Hand Gottes zu legen, hat natürlich auch viel damit zu tun mit den Unwägbarkeiten in diesem Land. Weil es kann ja wirklich immer wieder etwas auch geschehen. Und dass ich das dann in die Hände Gottes gebe, by the grace of God. Also das könnte man eigentlich fast wie so eine Überschrift über das Leben hier sagen, dass sowohl Muslime als auch Christen immer inshallah by the grace of God. Oder, und das ist ja der Counterpart, den ich auch sehr wichtig zum Erwähnen dann finde, all is well. Alles ist gut. Also auch diese Hoffnung, diese Zuversicht, alles ist gut, alles wird gut.
Wir haben jetzt eben schon oder ganz viel über diese Vielfalt gesprochen, auch über die ethnische Vielfalt und auch die religiöse Vielfalt. Bisschen was haben Sie eben schon erzählt. Trotzdem frage ich nochmal, wo sind denn in diesem wirklich sehr vielfältigen Land Bruchlinien? Oder wo funktioniert es gut zwischen diesen Ethnien, diesen Religionen? Oder warum funktioniert es gut?
Naja, da finde ich es ganz schlau vom Staat, wenn ich das so salopp sagen darf. Es gibt das sogenannte National Youth Service Year. Also wenn ich mein Studium abgeschlossen habe oder meine Ausbildung, gehe ich, bevor ich meine erste Arbeitsstelle anfange, erstmal ein Jahr widme ich meinem Land. Und das Spannende daran ist, wenn ich sozusagen ein Yoruba aus dem Süden bin, dann werde ich wahrscheinlich in den Norden geschickt zu den Hausa.
Okay, damit wir nicht den Überblick verlieren, schauen wir uns die ethnische Vielfalt Nigerias kurz nochmal genauer an. Hintergrundcheck. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas und gleichzeitig eines der vielfältigsten. Es gibt über 250 ethnische Gruppen. Die drei größten sind die Hausa im Norden, die Yoruba im Südwesten und die Igbo im Südosten. Jede dieser Gruppen hat ihre eigene Sprache, Kultur und Geschichte. Neben diesen drei leben viele weitere kleinere Ethnien im sogenannten Middle Belt und im Süden des Landes, zum Beispiel die Tief oder Kanuri. Diese Vielfalt ist eine große kulturelle Stärke, führt aber auch immer wieder zu Spannungen, etwa bei Wahlen, Ressourcenverteilung oder religiösen Fragen.
Weil Sie sagen, das Wichtige ist, und ich finde, davon können wir auch echt lernen, ist, dass sich kennenlernen. Dass ich andere Menschen kennenlerne, ihre Geschichte. Und das merkt man ja hier auch. Es gibt immer den Freitag, Casual Close.
Der Casual Friday kommt ursprünglich aus den USA. In den 1950er Jahren erlaubten erste Firmen ihren Mitarbeitenden freitags, sich lockerer zu kleiden. Also beispielsweise Jeans statt Anzug, T-Shirt statt Krawatte. Richtig populär wurde der Trend aber erst in den 1990ern. Inzwischen ist der Casual Friday in vielen Ländern und an vielen Orten üblich, auch in Deutschland. Auf Hawaii gibt es zum Beispiel seit den 1960er Jahren eine Variante des lockeren Freitags, den Aloha Friday, an dem viele Menschen traditionelle Hawaii- bzw. Aloha-Hemden tragen.
Also am Freitag gehen viele auch in den Anziehsachen ihrer Ethnie zur Arbeit oder auf die Straße.
Auch wenn die gar nicht so casual ist wahrscheinlich.
Nee. Also wie alles hier manchmal sehr überbordend, farbenfroh und einfach schön. Aber dieser Gedanke auch, dass ich bin Yoruba und ich bin gut, wie ich bin. Ich bin Hausa, ich bin Tief, ich bin, die ich bin. Und das halt immer auch, ich bin, die ich bin, durch meine Religion. Also diese Gotteskindschaft hat auch einen immensen Wert. Dieses by the grace of God, I am who I am. Durch die Gnade Gottes bin ich die, die ich bin. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich was, womit auch Bruchstellen, womit auch Schwierigkeiten immer wieder überwunden werden können. Und ich finde ja auch, dass der Gemeinschaftsaspekt hier ein sehr großer ist, auch speziell unter Frauen. Also Sie haben gefragt, wo Schnittstellen sind auch zu den nigerianischen Kirchen, nenne ich sie mal, der nigerianischen lutherischen Kirche. Es gibt dieses wunderbare Projekt Symbols of Hope, Stop Human Trafficking.
Den Link zur Website von Symbols of Hope lege ich in die Shownotes.
Also Symbole der Hoffnung, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel 2024 gemeinsam einen Kalender gemacht mit 12 Returned Migrants. Es hat mich lange Zeit gedauert, bis ich wieder zu mir gefunden habe, nachdem ich mit den Menschen Interviews geführt habe über ihre Hoffnung, die ja damit erstmal anfing. Es sind ja echt schreckliche Geschichten, dass ein Onkel sagte, ich habe für dich eine ganz tolle Stelle in Italien, da kannst du als Kellnerin arbeiten. Und dann begann das Desaster. Also dann sich auf den Weg gemacht haben, häufig in Libyen stecken geblieben sind, in diesen schrecklichen Gefängnissen vergewaltigt wurden. Eine Dame viermal versucht mit dem Boot übers Mittelmeer nach Italien zu kommen, jedes Mal gekentert, dann von NAPTIP, das ist eine nigerische, vom Staat eine Organisation, die halt Menschen, die vom Menschenhandel betroffen sind, hilft und unterstützt. Dann von NAPTIP zurück nach Nigeria und dann zum Glück Symbols of Hope gefunden hat. Und jetzt wieder eine Geschichte der Hoffnung. Ihr großer Traum war immer, einen Schönheitssalon zu haben. Und nun hat Gabby App Beauty Saloon, weil nicht nur psychosoziale Hilfe und Counseling und Seelsorge und medizinische Unterstützung, sondern Symbols of Hope als Projekt des Lutherischen Weltbundes hat auch die Möglichkeit, Menschen erstmal eine Grundausstattung für ein neues Leben zu geben. Und nun hat sie ihren Schönheitssalon. Aber nicht nur ihren Schönheitssalon, und hier kommen wir auf den Aspekt der Gemeinschaft, weil sie wieder so dankbar ist, dass Gott ihr by the grace of God, dass sie Unterstützung gekriegt hat, hat sie sich nun zur Aufgabe gemacht, anderen Frauen auch diese Unterstützung zu geben und hat jetzt eigentlich immer eine Auszubildende, der sie dann auch zeigt, wie man diese schönen langen Wimpern macht, wie man die unterschiedlichen Haarfrisuren macht. Und ich finde, das ist eine echte Hoffnungsgeschichte, die aber ja nicht stattfinden würde, wenn es nicht diese Solidarität gäbe unter Frauen auch.
Ja, was Sie gerade beschreiben, diese Gemeinschaft, aber auch diese Umtriebigkeit von Frauen, eigene Business Konzepte zu entwickeln. Viele Frauen sind wirtschaftlich aktiv, wenn die Zahl stimmt, ich habe gelesen, 48% der Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen sind im Besitz von Frauen. Was außerhalb dieses Gemeinschaftsgefühls, was beobachten Sie, treibt denn die Frauen an?
Also mein Eindruck ist oder meine persönliche Beobachtung ist wirklich auch so ein Gefühl der Verantwortung der Familie gegenüber, den Kindern gegenüber. Dass natürlich, es gibt zwar staatliche kostenlose Schulen, aber die sind häufig halt nicht von so einem hohen Standard. Und deswegen schickt man seine Kinder auch eher auf eine Privatschule. Oder man muss ja auch Schuluniformen und all dies bereitstellen. Also das, glaube ich, wirklich so ein großer Antrieb auch ist irgendwie ein Gefühl der Verantwortung. Aber das sowohl Männer und Frauen. Und ich finde ja auch im Vergleich zu Deutschland einfach wahrzunehmen, dass es einfach nicht so ein staatliches soziales Netz gibt. Die meisten haben hier gar keine Krankenversicherung. Es gibt keine Arbeitslosenunterstützung. Also es kommt viel auf die Unterstützung durch Familie, durch andere Netzwerke an. Und es kommt viel auch auf God's Grace und auf dieses All is well. Und das finde ich ja wirklich, also wenn ich nigerianische Frauen beschreiben sollte, finde ich eine immense Widerstandsfähigkeit und ein riesengroßer Erfindertum. Und ich musste so ein bisschen lachen, als Sie gesagt haben, dass alle noch ein Nebenbusiness haben, also einen Nebenjob. Und ich muss sagen, ich auch. Denn wenn wir uns treffen als Theologinnen, wird immer auch ein Handwerk beigebracht. Also ich weiß jetzt auch, wie man Seife aus Shea-Butter herstellt. Ich weiß, wie man Spülmittel herstellt. Und ich kann auch Bastkörbe flechten. Was ich nicht kann, ist irgendwie, was ja auch sehr beliebt ist, ist Fischponds. Also so kleine Fischteiche, die man dann bei sich im Garten hat und dann Fisch verkauft. Also es muss auch einfach immer noch eine Nebenerwerbsquelle geben zu den sozusagen Formal-Sektorarbeiten.
Inwieweit sind denn traditionelle Rollenbilder noch präsent? Was sind denn traditionelle Rollenbilder, wenn es sie noch gibt? Also gerade auch vielleicht ein traditionelles Frauenbild.
Schön, dass Sie das so formulieren, weil na klar gibt es traditionelle Frauenbilder, aber nicht, dass wir jetzt wieder falsch abbiegen. Ein sehr traditionelles Frauenbild ist ja hier auch diese Widerstandsfähigkeit. In den 20er Jahren zum Beispiel gab es in ABBA den Aufstand der Marktfrauen, die sich wehrten gegen Steuern, die von den Briten für die Marktfrauen eingeführt worden sind und die dann gesagt haben, nein, halt. Gerade ist wieder ein Film rausgekommen über die Mutter von Fela Kuti, die ja auch eine große Frauenaktivistin war, ihr Leben lang.
Von Milayo Ransom Kuti.
Genau, vielen Dank.
Wenn du mehr zu Von Milayo Ransom Kuti und den Aufstand der Marktfrauen erfahren möchtest, schau in die eine Welt zum Thema Nigeria und auf den Link in den Shownotes.
Und ich glaube, diese Stärke der Frauen, oder vielleicht haben Sie auch von Senator Natasha gehört.
Nee, noch nicht.
Auch eine wirklich beeindruckende Geschichte, wenn wir uns mal überlegen. Im nigerianischen Parlament gibt es 109 Mitglieder. Davon sind 4 Frauen.
Okay.
Also wie wenig eigentlich, dass dann doch Frauen repräsentiert sind. Und nun hat eine dieser Frauen auch noch die Stimme erhoben gegen den Senatspräsidenten und hat ihn angezeigt wegen Sexual Harassment, also wegen sexueller Übergriffigkeit. Und es gab hier einen Aufschrei. Aber sie blieb dabei und hat gesagt, nein. Wurde dann aus dem Parlament entfernt und wurde suspendiert, aber blieb bei ihrer Aussage.
Wenn du mehr zu Senator Natasha Akpoti-Uduaghan und ihren Kampf gegen Geschlechterungerechtigkeit und sexuelle Belästigung erfahren möchtest, ich lege einige Links in die Shownotes.
Und das zeigt auch nochmal, wenn sie bei dieser Aussage blieb, so hat mir das eine Freundin erklärt, eine Nigerianerin, bedeutet auch, dass ihr Ehemann hinter ihr steht. Also ihr auch wirklich Backup dafür gibt. Und da merkt man ja wirklich starke Frauen, die sich auch zu Wort melden und sagen, nein, unsere Stimme soll auch gehört werden in diesem Land. Und ich meine, sie war wirklich toll. Sie war die erste Parlamentarierin aus Kogi State, die erste Senatorin. Und dann sagt sie noch, halt.
Ja. Und wird dann direkt entfernt. Das ist leider sehr, sehr schade.
Aber ihre Stimme wird halt nicht entfernt, sondern sie bleibt dabei und Social Medias, auch im Fernsehen, überall bleibt sie stark. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass sie halt viele Frauen und Männer hat, die solidarisch zu ihr sind.
Gibt es besondere Hürden für Frauen im wirtschaftlichen Bereich oder auch generell rechtlich, kulturell, finanziell?
Eigentlich sind Frauen und Männer gleichgestellt in Nigeria. Vor dem Gesetz. Aber natürlich gibt es auch, wie in fast allen Ländern, immer noch das, dieses Jonglieren, was wir, glaube ich, alle kennen, zwischen Familie und Arbeit. Wie kriegt man beides unter den Hut? Und es gibt schon, also auch hier manchmal immer noch das Verständnis, dass Frauen nicht so gut mit Geld umgehen können, obwohl ich ja finde, Frauen beweisen tagtäglich, sie können es sehr, sehr gut.
Das heißt, ich nehme wahr, zwei Dinge spielen eine große, oder drei Dinge wahrscheinlich, spielen eine große Rolle in der nigerianischen Gesellschaft. Also es ist halt Glaube zum einen, sehr große Rolle, auch die Gemeinschaft und die Familie wahrscheinlich.
Ja.
Welche Rolle spielt denn Bildung in diesem Konstrukt?
Eine große Rolle. Eine gute Schulausbildung ist wichtig. Und das merkt man ja auch schon, dass sowohl Sister Edna als auch Sister Igla Schulen gründen. Also, dass ein großer Wert auf Schulbildung gelegt wird und dass auch in den Kirchen immer wieder darauf hingewiesen wird, wie wichtig Bildung ist und es auch immer dann Programme gibt hier in den Kirchen, wenn Schulferien sind. Das haben wir ja auch so ein bisschen wie so das Ferienprogramm, ne? Aber dass das Ferienprogramm hier dann auch Computerkurse einschließt oder andere Tätigkeiten, also irgendwie auch sehr praktisch veranlagt ist.
Dass so viele Schulen gegründet werden, zeigt natürlich trotzdem auch einen Mangel auf. Na, hatten Sie ja eben auch schon gesagt, viele wollen auf Privatschulen, dass ihre Kinder auf Privatschulen gehen, um eben einen besseren Start zu haben im Leben. Gibt es denn eine Haltung oder Lebensweise, von der wir lernen könnten, jetzt aus meiner westlichen Perspektive gesprochen? Ist es by God's grace? Ist es so, was Gott will und wir leben? Wäre das was, wovon wir profitieren könnten, oder ist es was ganz anderes?
Ja, aber das auch gepaart mit dem, also das glaube ich schon, diese Hoffnung und Zuversicht, dass bei God's grace ich bin getragen. Also diese Identität in etwas Größerem ist, glaube ich, schon etwas, was ich als sehr, ja, jetzt habe ich es gesagt, was ich auch für mich als sehr tragend, weil dann sehe ich auch mein Gegenüber ja anders. Und ich finde, das könnten wir, glaube ich, auch aus, oder das nehme ich mit, wenn ich 2026 gehe ich wieder zurück nach Deutschland, ist, glaube ich, auch, was ich vermissen werde, ist diese überbordende manchmal Gemeinschaft. Also ich hatte ja auch einmal das Erlebnis, dass ich auf Kirchensuche wieder mit einer Dame sprach, mit einer Kirchenvorstandsvorsitzenden. Und es fing erstmal klassisch wieder an mit How is it? Und dann habe ich gesagt, wie es mir so geht. Und dann natürlich der Klassiker, dann kommt immer noch How is family? Also wie geht's der Familie? Aber diese Frage hätte ich lieber nicht stellen sollen. Weil auf einmal wurde mir wirklich von der Nichte im Dorf, die heiratet, vom Cousin, der leider krank ist. Also eine halbe Stunde haben wir uns echt ausgetauscht über unsere Familien. Und erst war ich so ein bisschen echt genervt und dachte, ich möchte doch jetzt hier mal zum Punkt kommen. Danach fand ich das einfach sehr, sehr gut, weil wir ein ganz anderes Fundament hatten. Und ich finde, das ist halt dieses, so ein Fundament miteinander zu finden. Eine Geschichte, den Austausch von Lebensgeschichten, das, was mich herausfordert, das, was mir wichtig ist, da, wo ich geliebt habe, da, wo ich trauere. Dass ich einfach um mein Gegenüber weiß. Und ich glaube, das nehme ich mit und das bereichert mich hier sehr. Und dann immer auch dieser Gedanke dabei, all is well. Und das, finde ich, ist ja schon manchmal ein Phänomen, auch gerade bei den Returned Migrants. Es wird gut werden, also diese Perspektive, es gut, wird gut werden. Und jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen am Rumpeln, aber es wird gut werden. Aber das ist noch so was Kleines, Verzeihung, dass ich da immer so reinspringe.
Unbedingt.
Was ich aber hier auch sehr gut finde, ist selbst, also das hat mir ein Bekannter, also wir haben ja bei uns auch in der Kirchengemeinde einige, die für große Firmen arbeiten. Und dass er gesagt hat, das Interessante findet er hier auch häufig, selbst wenn er ein Gespräch mit Managern hat, jetzt wieder Christen oder Muslime, es wird mit einem Gebet begonnen und es wird meistens auch mit einem Segen beendet. Das mag man nun so oder so sehen in einem säkulären Staat. Andererseits finde ich das einfach aber auch interessant, wie Glaube als verbindender Punkt immer wieder auftaucht im Gefüge einer Gesellschaft.
Das ist ja sehr spannend, dass es augenscheinlich gelingt, jetzt von diesen großen Schlagzeilen abgesehen, dass sich tatsächlich immer wieder ein Miteinander, auch gerade jetzt zwischen den großen Gruppen ChristInnen und MuslimInnen, herstellen lässt. Wir sind ja hier in Deutschland auch immer mehr herausgefordert, auch von der gesellschaftlichen Entwicklung, Und ich meine da auch die Stimmung, diese versöhnenden Momente zu finden und ein Miteinander zu gestalten. Gibt es da was, was Nigeria da gut macht und was, wovon wir lernen könnten?
Danke, dass Sie das auch gerade noch erwähnt haben. Ein Dialog zwischen Musliminnen und Christinnen, dass es zum Beispiel jetzt auch immer wieder die Town Hall Meetings gibt. Also wo man sich in Mehrzweckhallen oder auch in anderen Orten trifft und einfach in den Austausch kommt. Oder an Universitäten und Studierende unterschiedlicher Religionen kommen einfach zusammen und tauschen sich aus über den eigenen Glauben. Denn man möchte jetzt ja fast denken, irgendwie gut, ich weiß über Ramadan Bescheid, weil... Nein, man weiß ja oft gar nichts über den anderen. Warum feiert er dies? Warum feiert sie das? Und dass man einfach darüber viel auch im Austausch ist. Und dass es, finde ich, Räume gibt, wo Menschen sich treffen. Und dass da auch keine Scheu ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch immer wieder. Aber natürlich, also ich will das jetzt auch nicht glorifizieren, Nigeria. Es braucht auch wirklich einen langen Atem und es braucht auch immer wieder Menschen, die sich auf den Weg zueinander machen. Und das merke ich hier auch.
Wenn Sie ein Wort oder einen Satz wählen müssten, um die Frauen Nigerias zu beschreiben, was oder welcher wäre das?
Dann würde ich wirklich ihren großen Einfallsreichtum. Also ich finde es wirklich immer beeindruckend, was für Ideen und wie man aus Situationen auch immer wieder all is well das Beste macht. Und ich finde auch wirklich ihre Widerstandsfähigkeit. Also auch mit unwegbaren Situationen, die es natürlich auch gibt, auch immer wieder umzugehen und dabei eine gewisse Gelassenheit auch zu haben. Das ist mein persönlicher Eindruck, dass ich das sehr beeindruckend finde. Einfallsreichtum und eine Widerstandsfähigkeit. Und das gegründet wirklich bei den meisten auch in einem großen Selbstbewusstsein, sei es nun genährt durch ihren Gott oder durch Allah, dass ich gut bin, wie ich bin.
Liebe Anna Küster, ich danke Ihnen, dass Sie mir von Ihrem Nigeria erzählt haben. Dankeschön.
Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diese Möglichkeit, von diesem vielfältigen, wunderbaren Land zu berichten. Vielen Dank.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission.